So, und jetzt möchte ich Ihnen erzählen, wie es dazu kam, dass ich heute vor Ihnen sitzen darf. Ich bin mitten im Jahrhundert geboren worden. Das freut mich einfach, da tue ich mir zu leicht auszurechnen, wie alt ich bin. Genau am 25. September 1950. Die ersten paar Tage durfte ich in Bayern verbringen, im Krankenhaus in Memmingen nämlich. Aber dann aufgewachsen bin ich ja doch auf der württembergischen Seite der Iller. Die Iller ist ja dort die Grenze. Und ich bin in diese Familie hineingeboren worden, die Ihnen vielleicht bekannt ist durch die Baumaschinen oder vielleicht ein Kühlschrank in Ihrer Küche oder im Keller, wo der Name Liebherr draufsteht. Ich habe noch 4 ältere Geschwister und wir sind alle genau zwischen 1945 und 1950 geboren. Mein Vater war im Krieg, aber zum Glück nicht in Kriegsgefangenschaft, sodass er schon ab 1945 wieder zu Hause war, ohne Entlassungspapiere. Also der ist abgehauen, ich glaube Ende 1944. Wenn sie ihn erwischt hätten, dann wäre ich heute nicht. Ja, und meine Eltern wohnten damals in einer 2-Zimmer-Holzbaracke. Mehr hatten sie nicht. Also meine 4 älteren Geschwister und meine Eltern zusammen in einem Schlafzimmer, in einer Wohnküche. Und diese Baracke haben wir aufgehoben. Die existiert bis heute noch. Wir haben es wieder schön hergerichtet. In einem der Werke, wenn Sie die Autobahn nach Memmingen hochfahren, rechts diese Fabrik, dort steht die Baracke noch. Und der erste Konstrukteur, den mein Vater da einstellte, er hat die Firma dann 1949 gegründet, da wurde diese Baracke um ein Fenster erweitert. Und da hat er sein Büro, sein Zeichenbrett drin stehen, um den ersten Kran zu konstruieren. Das waren die Verhältnisse nach dem Krieg. Heute ist die Firma nach wie vor zu 100% in Familienbesitz und sie beschäftigt jetzt über 22.000 Mitarbeiter in über 80 Gesellschaften auf der ganzen Welt. Und wir sind gläubig erzogen worden, das kann ich sagen. Also unsere Mutter hat immer mit uns gebetet, Nachtgebet, Tischgebet. Es gab keine Mahlzeit, wo unsere Mutter nicht mit uns gebetet hätte. Aber bei meiner Mutter musste alles sehr schnell gehen. Sie hat unglaublich viel gearbeitet. Und da konnte es dann schon mal passieren, dass wir alle am Mittagstisch saßen und sie kam schon 5 Schritte vorher, wie sie herlief, 5 Schritte vorher begann sie mit dem Gebet und bis sie dann saß, war es dann schon rum. Ja, ich glaube, dass es aber dennoch sehr Gott wohlgefällig war, einfach aus dem Grund, weil sie sein Leben lang durchgetragen hat. Ja, und natürlich der sonntägliche Kirchgang, das war Pflicht bei uns, da gab es gar nichts und es hat auch sehr gut funktioniert. Solange wir klein waren. Na, ja. Das war bei uns nicht anders wie in anderen Familien. Wie wir dann eben älter wurden, so mit 10, 11, 12, 13 Jahren, da begann ich auch das Ganze so zu hinterfragen. Kann das sein mit dem lieben Gott da oben oder machen wir es dir nur vor, damit du schon lieb und artig bist? Und so kam es, dass ich so langsam eine gewisse Distanz bekam zum Herrn. Und dann 1968 war ich dann gerade in diesem Jahr, als diese Studentenunruhen über die deutschen Hochschulen hinweggingen, in Heidelberg in einem Internat und habe so als Abiturient am Rande, als Schüler am Rande, aber es hat gereicht, diese ganzen Demonstrationen mitzubekommen und ein Stück weit habe ich mich von diesem Geist anstecken lassen. Und der Geist der 68er war ein Geist der Einfalt. Ich kann es nicht anders sagen. Also es hat so eine ungehörige Portion an Selbstüberschätzung, an Überheblichkeit und Arroganz dazugehört, dass wir es geglaubt haben, dass wir alles besser können wie unsere ältere Generation, wenn wir es nur richtig anpacken. Also Hochmut ohne Ende. Kampf gegen das Establishment. Also einfacher kann man es wirklich nicht ausdrücken. Kampf gegen das Establishment war eines der Schlagworte der damaligen Zeit. Und wir haben es geglaubt. Und damals, ich erinnere mich noch gut, nächtelang haben wir diskutiert, und Heidelberg bietet sich ja geradezu an, weil da gibt es ja viele dieser Studentenlokale, ne? Bis in die frühen Morgenstunden haben wir diskutiert, wie verändern wir die Welt? Und Vietnam war dann damals, und ja, wir haben alle wollten wir verändern, nur uns nicht. Wir waren vollkommen, da hat es keinen Zweifel gegeben. Uns haben wir nicht verändern brauchen, aber wir die anderen. Ja, da muss ich so lachen heute. Heute erinnere ich mich an den Heiligen, der gesagt hat, ich verändere die Welt und ich fange bei mir an. Und damals haben wir alle gedacht, wir müssen die Welt verändern und wir waren außen vor. Das war Überheblichkeit pur. Ja, Und so kam es, dass der Herr dann in mir eigentlich immer weniger Chancen hat. Und im Grunde habe ich ihn rausgedrängt und durch mein Ego ersetzt. Und ich habe hinter dem lieben Gott oft gesagt, warum hast du dir das gefallen lassen? Aber das ist etwas, was wir nie verstehen werden können, dass unser Herr, der sieht die ganze Zukunft vor sich und wusste schon, Hubert, irgendwann hole ich dich wieder. Vielleicht so, ich weiß es nicht. Und ein weiteres Schlagwort der damaligen Zeit war die sexuelle Befreiung. Ein ganz großes Thema, ne? Wo die ersten Nugget rumgesprungen sind. Ja, du Liebe, auch davon habe ich mir ein Stück weit anstecken lassen. Also ich habe mir einfach die Freiheit herausgenommen, dass ich ich will es nicht übertreiben, aber in vielen Städten eine Freundin hatte, quer durch Europa. Ne? Und es war für mich einfach normal. Es hat lange gedauert, bis ich merkte, dass es mit einer Befreiung überhaupt nichts zu tun hatte. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, das war ein direkter Weg in eine sexuelle Abhängigkeit. Denn das heißt, entweder ich beherrsche meine Sexualität oder sie beherrscht mich. Und bei mir war das Zweite sicher lange Zeit in meinem Leben vorherrschend.